Diese Folge wird präsentiert von Einkaufseck.com, dein Partner für saftige Ernten.
Willkommen bei Buff und Plausch zwischen THC und Tacheles. Hier geht's um mehr als nur Kiffen. Wir sprechen über die vielseitige Welt des Cannabis, von den entspannten und lustigen Momenten bis hin zu den harten Fakten. Ob Legalisierung, Kultur, Gesundheit oder einfach ein guter Plausch nach einem Buff. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Mach's dir also gemütlich, schnapp dir deinen Lieblingsstrain und tauch mit uns ein in spannende Gespräche rund um Weed und Wirklichkeit.
Ja, hallöchen. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast für euch dabei, nämlich den Max von Fuchsgrow. Und der wird uns gleich mal ein bisschen Rede und Antwort stehen. Aber zuerst würde ich sagen wir erstmal alle mal hallöchen.
Hallöchen.
Ja, moin. Herzlich willkommen.
Servus. Ein bisschen zögerlich am Anfang. Also wir sind ein bisschen aus der Übung.
Wir sind nervös.
Ach was, der Stock ist schon lange raus.
Genau, Stock ist raus. Ja,
der ist seit der zweiten Folge raus.
Genau. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du zu uns gefunden hast, hör mal.
Ja, vielen Dank, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin froh, dass ich hier sein darf heute Abend.
Sehr gerne.
Ja, gerne, gerne. Wir haben uns auch gefreut. Genau.
Okay. Kurzer Hänger. Also ich würde einfach mal direkt mit der Frage starten. Und zwar.
Warte mal. Genau. Stell dir mal vor, wer bist du? Genau. Wo kommst du her? Wo arbeitest du? Genau, weil ich kenne dich ja auch nicht. Ich habe noch nie was von dir gehört und damit natürlich brennend interessieren.
Ja, folgendes. Also, ich bin der Max oder Maximilian von Fuchsgrow. Und arbeite, also Fuchsgrow ist eine Marke der Firma Patzererden. Ich bin bei der Firma Patzererden. Und wir sind ein Hersteller für Kultursubstrate, für den Profigartenbau und haben eben auch Hobbymarken noch nebenbei. Und eine davon ist eben Fuchsgrow. Und ich arbeite da als, als Fachberater. Also ich berate Kunden in der Produktion von verschiedenen gärtnerischen Produkten und mache eben auch so die Produktentwicklung für den Grow-Bereich. Und genau, deswegen bin ich heute Abend hier, um ein bisschen über Erde und über Pflanzenernährung zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt.
Also bist du quasi jetzt das Genie von uns Vieren?
Ich kenne euch jetzt noch nicht so gut, aber naja, jetzt sagen wir mal, ich kenne mich mit dem Bereich Erde und Pflanzenernährung ganz gut aus. Mehr sage ich jetzt mal zur Sicherheit nicht. Nicht, dass ich am Ende noch zu viel verspreche.
Ja, aber okay, du hast was gelernt so in dem Bereich auch, oder?
Genau, also ich habe Gartenbau studiert und genau, im Gartenbaustudium lernt man alles, was man zur Produktion von Pflanzen braucht, ziemlich im Detail. Und genau, da habe ich eben auch mein Wissen her und natürlich Erfahrungswissen logisch und habe mich da eben auf den Bereich Pflanzenernährung, also Düngung und Substrate und so spezialisiert. Und genau, deswegen bin ich da bis heute noch tätig. Ich habe da auch in der Forschung gearbeitet, an der Uni, da zu Torfersatz und solchen Themen geforscht. Und genau, ja, das war der Hintergrund.
Sehr geil.
Ja, richtig cool. Das ist schon die erste Frage so quasi mit Torfersatz. Weil wir kennen, sage ich mal, unsere Lieblingserde von uns allen. Ist halt mit Torf, aber wir wissen ja auch eigentlich, dass das nicht so gut ist. So ist man da schon relativ weit, dass man da wirklich einen Ersatz findet auch dafür?
Es ist ein bisschen kompliziert. Also einen Ersatz findet man sicher nicht. Es gibt nicht einen Stoff, wo ich sagen kann, jo, damit ersetze ich jetzt den Torf und mache zukünftig Substrate zu 100% aus diesem Stoff, sondern man muss sich halt jetzt ganz vielen verschiedenen Stoffen bedienen. Bei uns ist jetzt so die Grundbasis, sind 5 Rohstoffe. Das sind die Holzfaser, der Kompost, der Rindenhumus, der Naturton und das Kokosmark, aus denen wir dann unsere torffreien Substrate herstellen. Also genau, und zweiter Teil der Antwort, ja, es gibt schon torffreie Substrate. Und wir haben auch schon mehrere auf dem Markt. Wir haben ja zum Beispiel den Lightmix, der komplett torffrei ist, und den Bio-Olmex, der auch komplett torffrei ist, haben aber auch noch ein torfhaltiges Produkt, weil wir natürlich auch wissen, dass es Leute gibt, die damit einfach besser zurechtkommen, weil torffrei kultivieren schon was ganz anderes ist, als jetzt in einem Torfsubstrat zu kultivieren.
Kommt euer Torf denn aus verantwortungsvollen Quellen oder? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also wir bauen unseren Torf vollständig selbst ab. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir verantwortungsvoll handeln, klar. Soweit es halt in dem Rahmen von Torfabbau möglich ist. Also wir haben unsere eigenen Torffelder in Deutschland und im Baltikum. Und da kommt der Torf her, den wir verarbeiten.
Sehr stark. Und da komme ich dann gleich mal zur nächsten Frage.
Ja, gern.
Wie handhabt ihr das zum Beispiel mit Trauermücken im Substrat? Habt ihr da schon was, wo ihr vorher gegen angeht? Oder?
Also am besten geht man gegen Trauermücken an, meiner Meinung nach, an einfach so Risikofaktoren eliminiert. Also zum einen jetzt von unserer Seite als Substrathersteller sind so die gefährlichen, ich weiß nicht, gefährlich ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir, die Risikostoffe sind organische Dünger, die für Trauermücken extrem attraktiv sind. Und manche organische Reststoffe, wie zum Beispiel der Kompost, die eben schon je nach Qualität eine gewisse Lockwirkung auf Trauermücken haben. Und wir schauen dann natürlich, dass wir nur die besten und hochwertigsten Komposte verwenden, aber wir wissen dann auch nicht immer zu 100%, was uns da untergejubelt wird von unseren Lieferanten. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Deswegen, das sind so die zwei Faktoren, die wir jetzt bei den quasi dezidierten Indoor-Erden, also jetzt zum Beispiel bei unserem Lightmix, dem torffreien, aber auch bei dem Allmix Perlite, der nicht torffrei ist, da ist einfach kein Kompost drin. Damit wir einfach das schon von vornherein ausschließen, dass es für Trauermücken interessant ist und es ist auch kein organischer Dünger drin.
Okay, also mineralisch vorgedüngte Erde dann.
Genau, ja. Weil einfach der Nummer 1 Faktor, also es laufen dazu jetzt auch gerade Forschungsprojekte, wo das Thema Trauermücke nochmal sehr, sehr genau sich angeschaut wird, weil man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was lockt denn jetzt die Trauermücke an? Und es sind Geruchsstoffe und es gibt dazu gerade Forschungsprojekte, auch an dem Institut, wo ich früher gearbeitet habe, habe ich teilweise noch mitbekommen, wo die halt so ganz konkret so Lockstoffe versuchen zu erforschen mit so ganz verrückten Experimenten, um zu schauen, okay, welcher Geruch ist es denn jetzt genau, der die Trauermücken anlockt? Und finden wir vielleicht ist auch ein Geruch, mit dem wir Trauermücken abstoßen können, damit wir dann quasi eine Erde mischen könnten mit einem Abwehrstoff drin, den man dann vielleicht in ganz kleinen Mengen reingeben muss, damit die Erde für die Trauermücke nicht attraktiv riecht, obwohl vielleicht ein organischer Dünger drin ist. Und solche Stoffe zu finden. Und wenn das klappt, ist wäre natürlich der Hammer.
Das ist natürlich ich wüsste da schon was, weil da gibt es so ein Großmutterrezept, dass man umgedrehte Streichhölzer. Jetzt ist ja die Frage mit Schwefel, ne?
Ja, ich glaube, also das kann natürlich schon eine abstoßende Wirkung haben. Die Frage ist, ob das dann noch gesund ist. Also solche Sachen testen die tatsächlich auch. Die testen auch diese ganzen Haushalts- und Großmutter-Tricks und so werden da auch untersucht. Ob es das dann aber wirklich ist, würde ich jetzt mal vorsichtig bezweifeln, weil da müsste man dann, wenn es jetzt zum Beispiel da der Schwefel ist, da müsste man halt zum Beispiel eben viel Schwefel in so ein Substrat einmischen und das macht natürlich auch was mit dem Substrat. Also man braucht eigentlich einen organischen Duftstoff, der nicht so leicht abbaubar ist, damit er dann quasi eine gewisse Lagerdauer auch übersteht, den man da einfach einmischen kann. Ich kann nicht in Substrat einfach zum Beispiel 1 Gramm Schwefel pro Liter einmischen, weil dann fällt mir der pH irgendwie um eine Einheit ab oder so. Das kann man nicht machen. Zumal der Schwefel ja auch abgebaut wird, also der ist ja dann einfach weg. Also der wird von Mikroorganismen zu Schwefelsäure umgebaut und zerfällt dann in Gips und Wasser und CO2, indem er Kalk Substanzen löst. Das ist ein Ding, das man sich zunutze macht, zum Beispiel um den pH-Wert von Substraten gezielt zu senken, gibt einen Schwefel rein. Wenn ich das aber immer machen muss, um Trauermücken zu entfernen, dann habe ich halt ein pH-Wertproblem in meiner Erde und das will ich halt auch nicht riskieren.
Aber man merkt deutlich, wer da studiert hat vor uns vier.
Ja, also wenn es zu krass ist, haltet mich auf. Aber
na, alles gut, alles gut.
Nein,
so,
das ist genau mein Fall. Das ist genau mein Ding.
Also wir können dir ja folgen auch. So. Das ist ja nicht das Problem dann.
Gott. Aber nochmal auf das Schwefel zurückzukommen. Du gibst ja sowieso, also ich bin ja von Haus aus mineralisch und gerade auch nicht auf Erde, sondern ich mache Hydro.
Ja.
Es ist so, aber du gibst ja den Pflanzen auch einen gewissen Teil an Schwefel zu in den Düngern. Also es ist ja...
Ja, aber als Sulfat. Also du gibst es als elementaren Schwefel, sondern als Sulfat und da ist es quasi schon, da hat es diesen Umsetzungsprozess schon durchlaufen. Also Schwefel und, Sulfat und elementare Schwefel sind zwei ganz verschiedene Sachen. Es ist zwar in beiden Schwefel drin, aber die haben also chemisch nicht viel miteinander zu tun, wenn du verstehst.
Ah, okay,
also, zum Beispiel,
ja, nein, ich verstehe
das. Sulfat riecht jetzt nicht nach Schwefel, zum Beispiel.
Nee, das tut's nicht, das stimmt.
Genau. Und ja, Sulfat ist halt zum Beispiel die Form, die halt, wie die Pflanze halt den Schwefel dann aufnimmt, die könnte jetzt keinen elementaren Schwefel aufnehmen, soweit ich weiß, vielleicht ist das auch falsch. Aber die muss quasi einen gewissen Umsetzungsprozess erleben, dieser Schwefel, damit er von der Pflanze dann erst aufgenommen werden kann. Genau, aber du hast recht. Und in organischen Düngern ist es natürlich genauso, weil die Pflanze braucht ja Schwefel zum Wachsen.
Ja.
Das heißt, auch jemand, der organisch düngt, muss Schwefel düngen. Das ist dann aber halt, der organische Dünger ist ja eigentlich immer ein Mehrkomponentendünger, oder sagen wir mal fast immer. Es gibt Einzelnährstoffdünger für Stickstoff. Es gibt aber für alles andere, wenn ich jetzt weiß, zumindest so im normalen Gebrauch, kein Einzelnährstoffdünger im Biobereich. Oder bin ich da?
Im Biobereich nicht, aber im mineralischen Funke geht das tatsächlich. Ja.
Genau, ja, klar, mineralischen. Aber du kannst ja jedes Element, du hast dann zwar immer irgendein Begleitelement dabei. Also zum Beispiel, du kannst ja nicht Sulfat einfach geben, sondern musst dann halt Kaliumsulfat.
Ja, richtig.
Oder zum Beispiel Calciumsulfat, was nichts anderes als Gips ist, müsstest du dann düngen. Genau, und im organischen Bereich ist es halt immer mehr Nährstoff, deswegen ist halt, weil organische Dünger ja oft aus irgendwelchen tierischen Reststoffen oder pflanzlichen Reststoffen ist, ist da ja immer Schwefel mit drin, weil die Pflanze, aus der Dünger besteht, hat ja auch irgendwann mal Schwefel aufgenommen.
Ja, stimmt, ja. Sick. Ja, zum Beispiel jetzt wegen dem Sulfat nochmal zurückzukommen, ich bin jetzt dann bald so weit zum Spülen auf Hydro und da habe ich dann von einem guten Düngerhersteller so ein Flavors ist es. Und da ist auch nur, also das Dings, das Schwefelsulfat drin und ich glaube Calcium, wenn mich nicht täusche, oder Magnesium, eins von beiden. Und mehr ist da nicht drin. Das sind die zwei Stoffe, die dort zum Spülen benötigt werden, nur.
Okay, ja, genau. Also das ist dann wahrscheinlich, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn es mit Hydro habe ich jetzt nicht so unendlich viel Ahnung von, aber ich würde mir jetzt mal aus meinem Wissen erklären, dass du quasi da dann versuchst halt deine Austauscheroberflächen, also wo die Nährstoffe eingelagert sind, sauber zu waschen, damit du willst ja deine Nährstoffe rausbringen, ist ja das Ziel. Und deswegen benutzt man da Calcium oder Magnesium, weil das halt zwei- und dreiwertige Kationen sind und die lösen alles, was weniger chemische Ladung hat, dann quasi von den Austauschern runter und dann kriegst du halt so ein sauberes Ding. Aber Calciumsulfat zum Beispiel ist jetzt Schwefel und Schwefel ist gar nicht mal so gut wasserlöslich. In welcher Form hast du das denn bekommen? Also ist das ein weißes Pulver oder ist das...
Nein, das ist kein Pulver, das ist löslich. Also das ist wie so ein, ja, wie normale mineralische Dünger. Das ziehst auf eine Pipette und machst es rein.
Da muss es fast Magnesiumsulfat sein, weil Calciumsulfat ist Gips und da würde immer eigentlich was ausfallen. Also hättest du dann immer weißes.
Einen Moment, ich hol mal hier die Flasche, die ist gerade hier neben mir. Ich die Flasche.
Jetzt werde ich gleich exposed, weil ich gesagt habe. Shit. Nee. Jetzt bin ich gespannt.
So.
Ah, kommt.
Moment. Ja, da ist sie schon. Da ist sie. Also, da steht drauf Magnesium. Magnesium und Sulfur. Genau.
Ja, also das ist dann Magnesiumsulfat, also Bittersalz heißt es auf Deutsch. Kannst du in der Apotheke holen, ganz günstig, auf deinen Dünger war nicht teuer.
Nee, der war nicht teuer.
Der war for free.
Ah, geil, aber gut, dass ich das weiß.
Genau, das wollen wir hören, die Insider-Tipp-Server.
sparen, oder?
Ja, doch, wirklich, ja. Ich meine, das ist ja eh schon alles teuer genug, ne? Und dann vermarkten die sowas, was deine Apotheke auch günstig kriegst.
Wo du sagst, kriegst du 20 immer, Kilo für einen Euro, oder was?
Ja, was mich immer am meisten nervt, ich will mich jetzt eigentlich mit der Industrie anlegen, aber die Konzentrationen von Nährstoffen, die in diesen Düngern und vor allem leider im Cannabis-Markt drin sind teilweise schon ein bisschen witzlos. Zumindest für den Preis, der dann dafür verlangt wird. Also man kann locker flockig mit einem herkömmlichen Blumendünger, wenn man jetzt mineralisch düngt, eine wunderbare Kultur hinbekommen für ein Zehntel der Ausgaben, die man da für den Dünger hat. Aber jetzt höre ich mal auf zu reden, weil ich mich
da... Ja, das ist ja
für so ein Billo-Dünger oder was?
Ich finde, dass die Nährstoffgehalte im Vergleich zu den Düngern, die ich jetzt aus dem Gartenbau-Profibereich kenne, ich bin ja in Gemüsebaubetrieben, in Zipfpflanzenbaubetrieben, bei Profi-Produktionsbetrieben auch unterwegs. Und die arbeiten mit ganz anderen Düngern, viel höher konzentriert und sicherlich pro Kilo viel günstiger als das, was der Grow-Hobbymarkt, sag ich mal, abkriegt.
Ja, ist doch schon, wenn Grow draufsteht, dann ist doch schon das
Ja, du hast auch Grow drauf, aber das kann man bei uns leicht vergleichen, weil wir haben ja auch andere Hobbyerden, die sind auch nicht teurer als die Grow-Erden, das ist einfach der Preis. Mhm.
Aber ihr habt hauptsächlich mineralische Erden, oder wie? Oder habt ihr auch organische?
Also wir haben jetzt im Grow-Sortiment, was auch wirklich so heißt, haben wir eine organische, zwei mineralisch gedüngte Erden. Wir haben aber insgesamt natürlich, sind auch unsere anderen Erden teilweise theoretisch für Cannabis geeignet, aber wir können ja nicht für quasi 10 Cannabis-Erden auflegen, weil so groß ist der Markt dann leider nicht. Aber wir haben ganz viele organisch gedüngte Hobbyerden zum Beispiel auch, aber in den Grow-Sektor hat es jetzt nur eine geschafft, weil es schon auch so ist, dass man da mit einer mineralischen Erde fast schon noch mehr abdeckt am Markt jetzt.
Seit wann seid ihr auf dem Markt mit der Grow-Erde?
Also wir haben angefangen, ich glaube, mit der Entwicklung Ende 23 oder so und waren dann Anfang 24 so langsam fertig. Er hatte halt immer so einen riesen Vorlauf, weil da muss man, das war eine anstrengende Phase, aber da muss man halt die Verpackung designen. Da muss man sich natürlich überlegen, was kommt rein, Versuche machen, welche Mischung willst du, machen wir von dem Dünger noch mehr oder von da noch mehr und so. Das war so ein bisschen mühsam und diese Entwicklungsphase hat wahrscheinlich so circa ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann...
Sind ihr da viele Pflanzen? Oder habt ihr das an anderen Pflanzen getestet?
Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also wir haben das an den richtigen Pflanzen getestet, ja. Natürlich auch an anderen und man muss ja schon sagen, sagen wir mal, in der Anfangsphase, also jetzt in der vegetativen Phase, brauchen ja alle Pflanzen relativ ähnliche Nährstoffmengen und Zusammensetzungen. Es kommt ja hauptsächlich darauf an, wie viel wächst hin. Also zum Beispiel 1 Gramm Pflanzenmasse, was hingewachsen ist, braucht so und so viel Stickstoff. Und ob ich jetzt 1 Gramm Salat, 1 Gramm Brokkoli oder 1 Gramm Cannabis wächst, ist relativ egal, weil die Nährstoffverhältnisse relativ ähnlich sind in der vegetativen Phase. Das ändert sich dann später, da wird es dann vielleicht kompliziert. Aber anfangs ist es ja erstmal wurscht. Und wir haben natürlich mit dem Anbau von Pflanzen, mit der Kultivierung von Pflanzen so 70 Jahre Erfahrung. Von dem her wissen wir da schon ungefähr, was wir da tun.
Boah, das ist stark, ja. Also ich brauche gar kein ChatGPT nicht mehr. Ich brauche einfach nur deine Handynummer, Max. Wenn ich Fragen habe zu meinem Bro.
Ich bin dabei, zu allen möglichen Zimmerpflanzen schicke immer ein Bild, wenn ein braunes Blatt am Start ist.
Genau, immer. Ja, nochmal beschreiben, was ist da,
ich
was ist da los?
Ich bin auf jeden Fall der Go-To-Guy für Zimmerpflanzen. Fragen bei mir im Freundeskreis. Ja, ich kriege immer wieder
Bilder. Aber jetzt,
was ist das? was die häufigste Antwort ist. Also ich frage dann, hast du sie schon mal gedüngt? Und dann ist die Antwort Fragezeichen. Ja. Muss man die düngen? Das ist eine große Wissenslücke.
Aber jetzt, wenn wir so einen Erdprofi da haben, du kennst ja die ganzen Strukturen ja auch in der Erde aus. Wie wichtig ist da die Struktur, sag ich mal, das Wasserhaltevermögen, die Belüftung, wie wichtig sind diese ganzen Bereiche?
Sehr wichtig. Aber auch Geschmackssache. Ich persönlich und nach meinem Gusto sind ja gewissermaßen auch die Fruchtgrow-Erden gestaltet, weil ich die natürlich federführend entwickelt habe, mag luftigere Erden lieber, weniger Wasserhaltefähigkeit, weil ich finde, Nachgießen ist relativ einfach. Wenn man aber mal zu viel gegossen hat, das Wasser wieder rauszubekommen, ist relativ schwer. Deswegen sage ich, ich will lieber eine Erde, wo mir die Hälfte vom Wasser unten wieder rausläuft, weil ich kann ja dann einfach schneller nochmal gießen. Oder ich arbeite eigentlich komplett mit automatischer Bewässerung. Also ich arbeite eigentlich komplett mit Blumart, Hashtag Werbung. Und dann ist mir eigentlich relativ egal, wenn meine Erde, also dann kann die Erde quasi nicht mehr vernässen erstens. Und bin halt der Meinung, dass halt dann der Wassergehalt immer richtig eingestellt ist und ich lieber, falls was mit dem System schief geht, werde ich lieber verhindern, dass es zu nass ist, als dass es zu trocken ist.
Aber wenn es auch einmal zu nass werden sollte, dann trocknet es auch wieder einfacher, ne? Oder schneller. Wenn das von vornherein ein bisschen luftiger alles ist, ne?
Genau, also es ist ja so, du kannst ja entweder viel Luft oder viel Wasserhaltefähigkeit haben. Also so ein Substrat besteht ja, also wir stellen uns jetzt mal vor unserem geistigen Auge einen Liter Erde vor. Dann besteht er zu ungefähr 5 Milliliter aus tatsächlicher Substanz. Das sind Poren und in diesen Poren ist entweder Luft drin oder Wasser. Oder gar nichts. Und jetzt kannst du quasi, wenn du, je mehr Luft du hast, desto weniger Wasser geht ins Substrat, ist ja logisch, weil die Poren können ja entweder Luft oder Wasser enthalten. Und genau, deswegen ist es auf jeden Fall so, ein luftigeres Substrat hält weniger Wasser und trocknet schneller ab, wenn man mal übergossen hat. Man kann aber kaum übergießen, weil es ja gar nicht so viel Wasser halten kann. Und das ist, ja, mag ich lieber, ist aber extrem wichtig, weil es einfach für die Wurzelgesundheit von sehr, sehr großer Bedeutung ist, wie ist die Wurzel mit Wasser und wie ist sie mit Sauerstoff versorgt. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann geht es relativ schnell, dass die Wurzel dann halt schwach wird, schwächelt und dann irgendwelche Schädlinge bekommt, irgendwelche Wurzelpilze oder was weiß ich.
Ja.
Und ja, das gilt es natürlich zu vermeiden.
Und jetzt in den Zusammenhang, sage ich mal, von der Wurzelbelüftung her, Wurzelgesundheit, mit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese AirPods oder halt so geschlossene Kunststofftöpfe oder weiß ich,
Stoff.
Stofftöpfe, genau. Wo siehst du da die den besseren Weg?
Das ist eigentlich auch wieder Geschmackssache. Ich persönlich nutze geschlossene Töpfe. Das liegt aber daran, dass ich bei den AirPods habe ich ein bisschen Sorgen mit der Wasserverteilung, weil ich ja doch nach außen relativ viel Wasser verliere durch Verdunstung. Bei einem geschlossenen Plastiktopf verliere ich jetzt seitlich eigentlich kein Wasser, weil da ja nichts rausverdunsten kann. Und ich mit meiner automatischen Bewässerung nur von oben Tröpfchenbewässerung habe, also denk mir also ein bisschen, okay, ich will eigentlich nicht so viel Wasser an der Seite verlieren, weil da kann ich ja nicht so gut nachdosieren. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das jetzt checkt, ich habe ja nur 2 oder 3 Tropfer in dem Topf. Das heißt, ich habe nur 2 Stellen, wo auf diesem Punkt Wasser landet. Ich weiß, dass es diese Verteiler auch gibt und so. Habe ich aber nicht. Und da denke ich mir, okay, ich glaube, das Wasser hat so in einem geschlossenen Plastiktopf einfach mehr Zeit, sich zu verteilen und ich verliere einfach weniger zur Seite raus. Und deswegen nutze ich persönlich geschlossene Plastiktöpfe, denke aber, dass AirPods wahrscheinlich der bessere Topf sind. Also der bessere Pflanze sind.
Ja gut, aber AirPods ist ja immer das Struggle tatsächlich mit Bewässerung, dass du nie zu trocken wirst, ne? Weil es kann ganz schnell passieren da, ne?
Genau, das ist eben genau mein Problem, dass ich mir denke, gut, mit meinen paar Tropfstellen da an der Topfoberfläche, wie soll ich denn gewährleisten, dass 10 Zentimeter am linken Rand des Topfes noch gleichmäßig Wasser hinkommt, wenn da ja ständig Wasser wegverdunstet. Und das passiert eben bei geschlossenen Topf nicht und deswegen, ja, ist mir der lieber. Wenn ich ein anderes Bewässerungssystem hätte, wären es wahrscheinlich AirPods.
Ja, und was ist, wenn die Erde mal wirklich zu trocken wird, sag ich mal, und du wässerst sie dann wieder nach? Wie schädlich ist das Ganze für die Erde? Sag mal, verliert die dann wirklich an sag mal, Kraft oder sowas? Also, oder ist das für die total egal?
Also wenn du fluten musst, meinst du, oder, Marius? Wenn ja, du jetzt zum Beispiel sagst, die ist jetzt so dehydriert, die Erde, dass du sagst, scheiße, nimm kein Wasser auf, ich muss die jetzt einfach mal im Eimer reintunken.
So, also genau, was macht die Erde damit? Also was zählt mit der Erde, sag ich mal? Ist das schädlich? Ist das der Erde vollkommen egal, ob die mal wirklich komplett austrocknet, total geflutet wird oder passiert da irgendwas in der Erde dann bei diesen Situationen?
Also der Erde selbst wird es relativ egal sein. Das Ding ist halt, dass du hast ja, also warte jetzt mal ganz kurz, sprechen wir von, ist es eine Pflanze drin oder ist es gerade keine Pflanze?
Ja,
eine Pflanze mit drin, genau. Ja.
Dir kann es halt passieren, dass du deine kompletten Nährstoffe auswäscht, weil du dippst ja in Wasser und es gibt eine Handvoll Nährstoffe, die sehr gut wasserlöslich sind. Zum Beispiel Nitrat, Sulfat, verschiedene Phosphatformen. Und dann ziehst du ihn wieder raus und das Wasser rauscht quasi von oben nach unten durch den Topf durch und nimmt alle Nährstoffe mit. Ist ein bisschen ungünstig. Mhm. Musst halt danach wieder kräftig düngen. Aber so an sich, wenn du sie damit wieder feucht kriegst, ist das eigentlich kein Problem. Also das stört die Erde eigentlich nicht wirklich.
Also wir reden jetzt aber die Nährstoffe, die rausgewaschen werden, von der, die in der Erde enthalten sind, nicht von denen, was du schon gedüngt hast, oder? Mhm.
Genau, die sind in der Erde enthalten. Naja, und das, was du gedüngt hast, liegt ja auch in der Erde vor. Die Erde speichert ja quasi deine Nährstoffe.
Ja, klar.
Speichert Nährstoffe und Wasser. Und wenn du die jetzt komplett vollsaugst und deinen Topf rausziehst aus dem Wassereimer zum Beispiel, dann bleibt der Großteil des Wassers landet ja wieder im Eimer. Es wird ja nur ein bisschen was von der Erde aufgesaugt. Ja. Und in diesem Wasser sind dann die Nährstoffe, die vorher in deinem Topf drin waren. Du kannst natürlich das Wasser danach zum Gießen verwenden, hast du dann Nährstoffe.
Ah, da kommen wir jetzt zum Drain-Gießen, wa?
So.
Ist ja auch so ein gutes Thema hier, ne?
Ja.
Ich mach das da.
Ja. Habe ich jetzt nicht mehr das Problem.
Ja, gut, du hast es jetzt nicht mehr, aber wir haben ja schon, musst du verstehen, Max, wir haben ja vorher schon manchmal ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich und Mr. Servus, wir nutzen das Wasser immer noch, wir kippen das einfach wieder oben rein. Und,
ich mach das weg.
Manche sagen, machen die weg, die hauen das sofort immer weg dann, ja.
Gut, ich hatte es auch nicht, weil ich ja mit Tröpfchenbewässerung arbeite, die über meinen Blumatkegel gesteuert ist. Ich habe gar kein Drainwasser und ich will auch eigentlich gar keins, weil, gut, ich habe halt den unfairen Vorteil, dass ich von meinen Erden halt Analysen mache, während ich kultiviere. Weil
ja,
ich
okay,
halt,
das ist schon geil.
Und dann sehe ich halt die Nährstoffsituation, dann weiß ich ja, will ich was nachdosieren oder nicht. Deswegen, ich hab nicht so diesen Pressure, dass ich da Drainwasser und da haben muss. Ich würde aber sagen, das sollte man schon wieder verwenden. Einfach aus Ressourcenschonungsgründen. Da ist Dünger drin, den du mal, also erstens mal gekauft hast und zweitens, der mal irgendwo produziert wurde und irgendwo im Bergwerk abgebaut wurde oder aus der Luft gebunden wurde mit hohem Energieaufwand und es wäre ein bisschen schade, den zu verwerfen. Selbst wenn du dein Drainwasser in deine Zimmerpflanzen gießt, aber einfach ganz wegwerfen würde ich es eigentlich nicht. Außer natürlich, deine Pflanzen haben jetzt irgendwie komplett Pythium oder was weiß ich an den Wurzeln. Dann solltest du dein Drainwasser schon verwerfen, wenn die irgendwelche Krankheiten haben. Und wenn es den Pflanzen gut geht, immer wieder rein mit dem guten Zeug.
Na, schön, hör mal.
Na gut, jetzt habt ihr mich überzeugt.
Achtung, vielleicht verdünnt. Also nicht 1:1, sondern dann verdünnt.
Ah, okay. Ja, okay, ja. So. Aber jetzt, wenn ihr so als Firma, sag ich mal, die Erde jetzt auch vertreibt, für den Grow-Bereich speziell, kommen da viele Leute, sag ich mal, viele Käufer auf euch persönlich auch zu und fragen nach, wenn zum Beispiel nach Fehler, also wenn was bei dir passiert ist und fragen nach, irgendwie hier und so, diese Situation ist entstanden, was kann ich da machen?
Mhm. Ja, das passiert relativ viel. Also wir kriegen sehr viel auf Instagram, frux.grow. Sind wir da zu finden. Da kriegen wir total viele Nachrichten von Leuten, die halt, also wenn es gut läuft, klar, kriegen wir natürlich gerne Nachrichten. Und wenn es nicht so gut läuft, im Endeffekt auch, weil man den Leuten dann halt helfen kann, weil ganz oft ist es ein relativ leicht zu lösendes Problem. Also die sind vielleicht Leute, die nicht so viel Erfahrung haben oder die hat die Erde jetzt neu ausprobieren, was anderes gewohnt sind. Und da klappt dann irgendwas nicht, dann denken die, ist ja voll scheiße. Und dann schreibe ich denen oder schreibt mein Kollege Felix den, so probier mal das und das und probier dir das und dann sind die, ja geil, hat funktioniert, danke. Ist natürlich das Beste, was man machen kann.
Führt ihr da so eine Liste, sag ich mal, was die häufigsten Fehler sind? Habt ihr da so eine Übersicht oder kannst du so aus dem Stegreif sagen, was sind so die meisten Sachen, die so passieren?
Das ist, also das meiste würde ich sagen, sind Düngungsfehler eigentlich.
Der Klassiker.
Ja.
Oder was heißt Düngungsfehler? Das klingt jetzt so verurteilend, also halt, weil, ja, falsche Düngung, nicht angepasste
ja,
Düngung.
Naja, sagen wir mal so, es gibt ja viele Anfänger in dem Business jetzt und da kann man sich schon mal ganz leicht natürlich überschätzen, je nachdem, mit was man düngt, ne? Und dann kommen ja, halt Fragen auf und dann ist man immer erstmal auf dem Substrat drauf und sagt,
Genau, ja.
Ja, genau. Das ist halt zum Beispiel, wir haben ja jetzt diesen Lightmix neu gemacht und da haben wir aber bewusst eine extrem niedrige Düngung angesetzt, weil mein Gedanke war, es gibt so viele 1000 Millionen Düngersysteme und jeder, also ich habe das so halt von dem Kontakt aus so gemerkt, so jeder will so sein eigenes Ding machen bei der Düngung irgendwie. Der will so den Dünger und dann will er das nochmal reinmischen und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen Erde, die ganz wenig Dünger drin hat, damit quasi man noch so viel wie möglich selber machen muss.
Genau.
Dann kommt jetzt aber jemand, der vielleicht das da nicht so genau weiß oder sich da nicht so informiert hat. Der hat jetzt vorher den Lightmix von einem anderen Hersteller. Der hat vielleicht ein bisschen mehr Nährstoffe. Da benutzt er unseren, düngt dann so, wie er vorher gedüngt hat und hat dann natürlich zu wenig drin.
Ja.
Und das sind halt so die Dinge. Also da muss man jetzt auch nicht Düngerfehler sagen, kann man auch sagen Kommunikationsfehler von unserer Seite. Also
aber habt ihr da so ein habt ihr da irgendwie was ausgeschrieben, das sagt, hey, pass auf, das ist wirklich so minimal vorgedüngt, ab Woche 2, sag ich jetzt mal, musst du da Vollstoffdünger nach Plan geben?
Ja, also das steht auf dem Sack drauf und wir haben da auch einen Post dazu, wenn ich das auch richtig im Kopf habe. Und ja, wir geben das halt immer natürlich auch weiter an die Leute. Und so. Wir haben jetzt keinen Plan, weil wir ja selbst keinen Dünger vertreiben.
Deswegen, ja, das ist richtig.
Wir können jetzt nicht sagen, so, ja, nimm von unserem Dünger das und das so und so viel. Das geht halt leider nicht. Weil wir sagen, also unsere Erde funktioniert mit jedem Düngersystem, mit jedem Düngerhersteller, eben weil sie halt schwach gedüngt sind und nicht irgendwelche Voreinstellungen hat quasi, die da hinderlich sein könnten.
Da gibt es auch so 6 Monats gedüngte Erde und solche Sachen, ne?
Ja, genau. Wir haben ja zum Beispiel auch den Allmix Perlite, der ist ein bisschen mehr vorgedüngt, da ist relativ viel Langzeitdünger auch mit drin. Der ist halt so gedüngt, dass man, also der Plan war so, dass man so eine Automatic-Kultur damit zum Beispiel gut durchbringen würde. Das ist also die Düngerhöhe. Ich kann.
Das also müsste praktisch gar kein Dünger geben für eine ganze Automatic, sag ich mal.
Ist so das Ziel, das ist natürlich ultra schwer, weil es gibt ja so und solche, also ich zum Beispiel bin leidenschaftlicher Outdoor-Anbauer. Bei mir wächst natürlich deutlich weniger hin, als bei jemandem, der irgendwie mit Luftfeuchtigkeitssteuerung, brutaler Lichteinstellung, CO2-Dosierung in seinem Zelt so eine Automatik dosiert. Bei mir wächst wahrscheinlich die Hälfte, wenn überhaupt. Aber ich finde es halt irgendwie witzig, draußen zu growen, weil ich halt auch im Herzen irgendwie ein Gärtner bin und mit der Sonne und den Elementen arbeiten will. Genau. Und bei so jemandem, da kann es dann natürlich schon sein, dass es dann vielleicht nicht ganz reicht, aber ich sage jetzt mal, bei einem Standard-Zelt-Grower oder bei einem guten Outdoor-Grower wäre es dann so, dass man da nicht nachdüngen muss, zum Beispiel, ja.
Oh, nicht schlecht.
Also ich finde, Outdoor kann man da schon große Automatics großziehen. Das ist halt wieder so.
Haben mit dem Wetter.
Ja, Wetter und mit der Kultur halt. Welchen Phänotypen das du hast, ne?
Ja, voll. Also, aber also ist es, für mich ist es, ich merke schon immer krass, so die Frühjahrskultur bleibt halt immer viel kleiner, aber du hast halt noch so diese ganz kalten Nächte am Anfang teilweise noch und die sind halt einfach der Killer für vegetatives Wachstum. Die zweite Runde, die startet so im Juli, da ist dann so die große Wachstumsphase im August, die wachsen halt dumm einfach, also das ist crazy. Das ist schon ein bisschen was anderes und es ist schon zu sehr, sehr großen Teilen wetterabhängig. Natürlich muss trotzdem alles stimmen, die Bewässerung muss stimmen, die Düngung muss stimmen und alles, aber du hängst halt komplett einfach Wetter. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich gegrowt. Juli habe ich die Pflanzen noch angeschaut, Mitte Juli. Wollte ich sie ernten, dachte mir, ja, ich warte noch eine Woche, sind noch nicht ganz so weit. Hagelsturm komplett rasiert. Es stand wirklich nichts mehr davon. Diese Pflanzen waren nur noch so die Stängel in den Töpfen und es lagen so
super.
Mikroblüten und Blattfetzen überall am Boden. Das war Ist er krank?
Oh, sehr ärgerlich.
Das war richtig schlimm.
Ja. Wo man, mein Beileid.
Ja, danke. Es tut bis heute weh.
Wir machen eine Trauerminute.
So, ja. War das dann ein Hurricane? Oder?
Ein Hurricane.
Aber der von mir fragen, du machst aber überhaupt nicht unter einer Lampe oder so, ziehst du da nicht groß oder?
Ich mache so die Jungpflanzen schon unter der Lampe. Also wenn ich jetzt nicht Automatics habe, aber so bei den Automatics, die mache ich halt so ganz bisschen die Jungpflanzenphase. Also ja, bis sie halt ein Laubblatt haben, mache ich unter der Lampe und dann kommen sie raus. Die haben ein hartes Leben bei mir. Kein Spaß.
Ja, die müssen es aber aushalten, ne?
Ja, finde ich schon. Also die sind dann, ich habe sie jetzt draußen im Frühjahr halt noch unter so einem Vlies abgedeckt. Also ich baue wirklich wie so ein Gemüsegärtner, müsst ihr euch das vorstellen. Also schon ambitioniert, aber ich decke sie dann mit Vlies ab und dann mache ich sie wieder runter, wenn es warme Tage gibt und so.
Schön.
Also das ist
eingebettet.
Ist traditionell und mir macht das einfach Bock. Ich habe halt so Gärtner gelernt und so auch zu dem Garten, zu der Gartenbaubranche gefunden und ich würde einfach so anbauen, weil ich es eben geil finde, das halt mit der Natur. Dieses Jahr mache ich jetzt auch das erste Mal komplett Bio, bis auf einen Topf, der ist nicht Bio, alle anderen schon. Letztes Jahr habe ich komplett mineralisch gemacht, aber das ist irgendwie zu einfach. Also wenn man sich halt ein bisschen mit Pflanzenernährung auskennt, dann ist halt mineralisch anbauen wirklich irgendwie lame. Weil ich gehe dann so zweimal hin, sage so, ja okay, ich baue noch was von dem, gieße es rein und dann wird die Kultur perfekt. Das war mir irgendwie zu blöd. Jetzt probiere ich es ja mal organisch.
Hauptsache, sie wird perfekt. Ne?
Hauptsache, wie gut, genau.
Ja, das ist natürlich schon das Ziel.
Aber Max, da habe ich noch eine Frage. Stellt ihr auch Living Soil Erden her?
Also, wir haben, da sind wir so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Also zum einen ist es so, dass man unseren Bio-All-Mix, den torffreien Bio-All-Mix, auch als Living Soil-Basis benutzen kann. Der ist schon relativ stark gedüngt. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will aber wirklich komplett so meine eigenen Amendments und so rein und komplett die Düngung selbst in die Hand nehmen, dann haben wir noch unsere Profi-Linie. Also wir sind ja zu einem großen Teil ein Hersteller für den Produktionsgartenbau. Und da haben wir eben so verschiedene Substratserien. Die heißen halt dann Pazza Substrate und da gibt es die Serie Green, das sind die Bio-Substrate. Und aus der Green-Serie, die eigentlich für den Profi-Gartenbau ist, das sind dann auch so fette Säcke, so 70-Liter-Säcke, unkomplizierter Aufdruck und so, die bieten wir eben auch für so Living Soil Projekte dann an, weil es natürlich auch nice ist. Die sind halt leichter, weil da 50% Torf noch mit drin ist. Leichter ist eine torffreie Erde, relativ schwach gedüngt und du kriegst halt den 70-Liter-Sack. Da bringst du halt so ein großes Beet echt dann auch relativ schnell voll im Vergleich zu, wenn du das jetzt mit so Hobby 45-Liter Säcken voll machen musst.
Genau. Okay.
Also das bieten wir auf jeden Fall auch an, ja.
Ja, sehr, sehr, sehr interessant.
Was hältst du denn eigentlich so von Zusätzen in der Erde? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, mit den Lightmix und solche Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt schon, entweder habe ich einen grünen Daumen oder das macht der Erde gar nichts aus, sage ich mal. Ich mische mir da ganz oft so eine Erdmischung einfach selber frei nach Schnauze zusammen. Jetzt zum Beispiel zuletzt habe ich auch so eine leicht vorgedüngte Erde genutzt und habe da einfach noch so ein bisschen Wurmhumus mit reingemacht, ein bisschen Dolomitkalk, ein bisschen hier Fledermausdung. Und ja, es funktioniert aber. Also sieht ganz gut aus, die Pflanzen, sag ich mal so.
Also ich habe da nichts dagegen. Ich würde natürlich, mir wäre es natürlich lieber, wenn du unsere Erden kaufst, ja, aber jetzt Spaß. ja, das kann man schon machen. Tendenziell ist es so, dass bei, ich sage jetzt mal, einem Hobby-Gärtner, in Anführungszeichen, ja, einem Grower, man dann so die viel hilft viel Methode nimmt und tendenziell relativ stark überdüngt. Wenn ich jetzt schon höre Dolomitkalk, das klingt für mich schon mal nach sehr viel, nach sehr hohem pH-Wert und hohen Kalk, also durch den hohen Kalk halt einen hohen pH-Wert, viel Magnesium und Calcium und so drin, das ist ja auch prinzipiell nicht schlecht, aber ist dann schwierig. Dieses Wurmhumus-Thema ist sehr schwierig, weil Wurmhumus ist nicht gleich Wurmhumus, also das können ja völlig verschiedene Sachen sein. Also da hatte ich schon die wildesten Analysen vor mir liegen von irgendwelchen Sachen, die wirklich so extremst hohe Nährstoffgehalte gehabt haben. Kannst aber irgendwie auch total wenig haben. Es ist schwierig, aber klar, natürlich geht das. Ich habe das früher auch nur so gemacht. Also in meiner Forscherzeit und in meiner Studienzeit habe ich nur selber Erden zusammengemischt, weil ich es halt irgendwie witzig fand, weil ich halt nichts anderes hatte. Jetzt arbeite ich bei einem Erdenhersteller und teste natürlich unsere fertigen Produkte, weil ich natürlich immer sicherstellen will, dass die Qualität da auch passt. Aber das geht, klar. Also ja, da kann man eigentlich mit fast
Ja, weil ich war da zum Beispiel jetzt mit Dolomitkalk zum Beispiel, ist jetzt bei mir, weil den vorherigen Grow, sag ich mal, habe ich eine Fertigerde genutzt gehabt. Nur komplett die, sage ich mal, das erste Mal auch, wo ich jetzt, seitdem ich Grow, sage ich mal, dass ich nur diese eine Fertigerde genutzt habe. Und da hatte ich echt Probleme mit Kalmak gehabt, ganz starke, diesen ganzen Wachstum, sag ich mal, hatte ich vorher noch nie gehabt, dieses Problem. So, und jetzt zum Beispiel habe ich mir die Erde wieder selber angemischt. Mit Dolomit, Kalk drin, alles, und die Probleme tauchen nicht auf, ne? Also das, und ich mache jetzt auch kein, ich habe jetzt kein festes Rezept, sage ich mal. Ich mache jetzt nicht 30 Gramm davon auf 5 Liter oder so. Ich hau einfach so ein bisschen feiner Schnauze da rein. Wie klappt das, ne?
Ja, dann hast du vielleicht das viel Ding.
Wahrscheinlich.
Also dann ist viel drin und dann kriegst du keinen Mangel. Das kommt halt so aus meiner gärtnerischen Denke vielleicht, dass ich halt immer die Ressourcen möglichst effizient nutzen will. Also ich will gar nicht zu viel düngen. Ich will genauso viel düngen, wie die Pflanze braucht. Natürlich ist es aus Anwendersicht vielleicht besser, wenn man sagt, okay, ich gebe lieber ein bisschen zu viel, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich denke mir halt, ich gebe genauso viel, wie die Pflanze braucht, um zum einen nichts zu verschwenden, aber zum anderen genau das beste Pflanzenwachstum rauszuholen. Aber mir ist natürlich auch klar, dass das nicht jeder so realisieren kann, weil auch nicht jedem Menschen Analysen zu den vorhandenen Düngern und zu den Ausgangsstoffen, die man für die Erde nutzt, vorliegen und man gar nicht weiß, mit was für einer Situation man eigentlich konfrontiert ist. Deswegen, klar, bin ich in einer anderen Lage als die meisten, ja.
Kann ich so Sachen messen wie du? Also als, ja, ich weiß nicht, verschiedene Gehalte, was da drin sind, kann ich das als Laie auch irgendwie mit irgendwelchen Tröpfchentests oder so?
Ein paar Sachen kannst du messen, ja. Also du kannst natürlich den EC-Wert messen. Also du kannst dir eine
Das ist bei den beiden.
Ja.
Ey, ganz neu.
Hoffnungsloser Fall.
Ja, ich war eigentlich immer hoffnungsloser Ziel.
Was ist da los?
Ja, die sind nicht so wie wir beide, Max.
Okay. Ja,
wie viel hilft viel? Weiß ich nicht. Du hast jetzt immer freie Schnauze gemacht. Also bis jetzt eigentlich immer.
Ich auch. Und die hat immer gutes Ergebnis. Also ich bin der Meinung, der Marius und ich, wir haben echt einen verdammt grünen Daumen.
Nein, mal stoppen.
Wenn man das jetzt alleine auf dem Boot wirklich selber macht.
Ja. Du bist alleine auf dem Boot. Marius misst auch jetzt mittlerweile EC und pH.
Ja, mittlerweile misst ich auch tatsächlich.
Was?
Ja, ich hab, ja.
Oh mein Gott, Verräter.
Ja, das ist, siehst du, seitdem ich angefangen habe, mal wirklich strikt nach Schema zu machen und nicht die Erde selbst zu mischen und alles drum und dran, das ist passiert. Ich habe meinen Instinkt hab ich verloren. Es ist vorbei, ja.
Also dann würde ich mir vorschlagen, ihr macht mal zwei Erdenmischungen frei nach Schnotze und wir schicken die mal in unser Labor und dann sage ich euch mal, ob ihr da was Gutes gemischt habt oder ob ihr zehnfach überdüngt habt.
Ey, boah, das machen wir. Das machen wir.
Mein Rekord.
Na, ich mische tatsächlich, jetzt warte mal kurz, wenn wir noch beim Erden mischen sind, ich mische tatsächlich da ich nur organisch dünge, die Erde vom letzten Grow 50% mische dann quasi mit 25% Leitmix und 25% Kokoserde.
Ja. Und dann düngst du
mehr nicht. Und dann dünge ich quasi auch vom selben Hersteller.
Flüssig organisch, oder wie?
Ja, genau.
Ja, kann man, also ich würde jetzt mal sagen, du machst dir quasi eine ungedüngte Erde, so wie das klingt, oder eine extrem schwach gedüngte Erde und düngst sie dann mit deinem Dünger auf und das ist auch nicht verkehrt, also das ist ja so das Lightmix-Konzept eigentlich auch, dass man dann sagt, ich starte mit was schwach gedüngtem und ziehe dann mein Düngerschema durch. Das klingt eigentlich ganz vernünftig.
Ja, weil also ich für mich habe heute gelernt, wenn eine Pflanze am Anfang wenig Nährstoffe hat, also ich finde ja einen Leitmix nochmal zu verdünnen mit ein bisschen Kokoserde oder sowas für Jungpflanzen. Ich habe heute mal gehört, die Wurzeln suchen nach den Nährstoffen und drum wachsen die dann quasi besser.
Das ist so, ja. Das ist so. Deswegen hat man, also sind auch Aussaaterden so im Profibereich oder so oder irgendwelche Anzuchterden, sind immer schwach gedüngt tendenziell, weil zum einen junge Pflanzen salzempfindlich sind, also empfindlich sind gegenüber zu vielen Nährstoffen und aber auch, weil du die Wurzelbildung eben anregen willst. Genau. Und wenn du halt extrem viele Nährstoffe von Anfang an zur Verfügung hast, dann ist es natürlich für die Pflanze nicht so schwer. Deswegen ist es schon sehr vernünftig, das so zu machen, ja. Und das ist ja auch, ja, also im Endeffekt das Leitmix-Konzept oder auch das, was wir jetzt oder was ich mir jetzt gedacht habe, so, ich habe was ganz schwach gedüngtes, ich topfe da rein und fange dann an mit der Nachdüngung. Und während die Nachdüngung anfängt zu wirken, habe ich ja noch ein sehr schwach gedüngtes Medium, wo die Einwurzelung sehr stark ist. So die Theorie. Ja, genau. Also von dem her, Daumen hoch an der Stelle.
Ja. Max, da habe ich noch eine Frage.
Bitte.
Warst du bei Winston Reed? Ich meine, wir sind ja bekannter wie er, das, na Spaß. Aber stimmt es, dass du im Podcast von Winston Reed warst?
Ich war zweimal mit ihm im Livestream, ja.
Schön.
Ja.
Ach so, ja, wir machen gerade auch Livestream, ne? Wir sehen die schon alle hier, ne? Du weißt es nur nicht.
Ja, genau, du siehst das, glaube ich, nicht.
Übrigens, die Leute sehen dich die ganze Zeit in der Nase
Genau.
popeln. Nee. Ja, ich war zweimal mit dem Vincent im Livestream, bin ich ja direkt traurig, dass ihr das nicht gesehen habt.
Nee, leider nicht, aber gehört haben wir davon, ja.
Ja, also
Also ich hab's
Shoutout
die ganze
an
Zeit
ihn, er
gehört.
ist ein Ehrenmann. Er ist richtig
Ja.
nice.
Ja, hat er jetzt
Ja,
leider auch erwischt.
er ist der
Ja, wo
Popstar
wir
der
bei Instagram noch
Cannabiskultur
sind,
in Deutschland.
komplett, ja.
Ja.
Genau, nee, der wird auch bei uns, es wird ja nach der Mary Jane veröffentlicht, gell? Aber der wird auch bei uns auf der Mary Jane am Stand sein. Am Sonntag,
Ach, dann sehen wir uns am.
ach
Bist du auch
nein.
da?
Auf der Mary Jane, ja, klar.
Ja, dann sehen wir uns am Freitag da.
Ja, sicher, komm vorbei. Ich weiß, hab die Standnummer jetzt
Ja,
gerade
auf
nicht
jeden
auswendig,
Fall.
aber kann ich die noch schreiben?
Ja, werde ich finden.
Ja, wir sind alle Tage da und am Sonntag ist der Vincent bei uns am Stand. Der ist ja unser Kooperationspartner. Genau, der wird bei uns ein bisschen.
Sehr, sehr,
Ja.
sehr, sehr geil.
Weißt du?
Also,
Ja.
Prominenz im Podcast. Schön, wirklich, freut mich. Ich mag Winston wirklich und seine Podcasts und ach, ich suchte das alles von ihm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich
Ja, er
toll.
nicht. Wer nicht?
Wer nicht, ja, wer nicht. Ja,
Ja.
er ist halt cool, weil er halt einfach auch geile Infos gibt. Es halt, gibt halt schon viel so, sagen wir mal, in dem Bereich viel so Bro-Science und so. Ich habe gehört das, aber er macht halt echt geile, fundierte Fachinformationen. Ist auch total offen. Also wenn ich mit ihm rede, so dann ist das immer ein sehr, sehr, sehr schöner Austausch, weil wir gegenseitig uns gut zuhören können und jeder so für die Ideen des anderen offen ist und sich auch freut und nicht so, er ist der Superstar und ich darf mit ihm reden, sondern ist immer übrigens cool, ja.
Oh, ja, genau, das ist schön.
Perfekt.
Schön am Mensch geblieben, sagt man ja auch so, ne? Der
So
ist immer noch
nämlich,
nahbar.
ja, voll.
Er ist noch nahbar, ist er noch. Aber jetzt mal so nur ganz unter uns jetzt. Ihr hört da sonst keiner mehr zu jetzt.
Ja, genau.
Genau, seid ihr an irgendeiner krassen Entwicklung dran im Bereich von Cannabis Grow Erde, sage ich mal, oder generell an Erde, was so noch auf dem Markt gar nicht gibt? Habt ihr da irgendwie was im Fokus oder so?
Das kann ich ja jetzt nicht sagen, wenn es noch geheim ist.
Ist ja unter uns. Ist ja nur unter uns hier. Hört da
Nein,
keiner zu. Ja.
ich würde mal sagen, dass wir das eigentlich schon haben. Also unsere Grow-Erden und unsere, auch die, also sowohl die Topf-Halting als auch die Topf-Fine Grow-Erden sind wirkliche Profi-Substrate, die deutschlandweit, europaweit in der Produktion eingesetzt werden. Und wir füllen die jetzt in Hobbysäcke ab und jeder kann sie kaufen. Da bin ich eigentlich schon sehr stolz darauf, weil das für mich als langjährigen, ambitionierten Hobbygärtner schon immer ein Ding war, dass ich mir immer dachte, irgendwie dieses Zeug, was in den Töpfen drin ist, womit die Gärtner produzieren und das, was ich als Hobbygärtner im Sack kaufen kann, ist nicht das Gleiche. Das kommt mir zu unterschiedlich vor. Und jetzt habe ich mir einfach den Traum realisiert und habe gesagt, so, wir füllen jetzt Profisubstrat in die Hobbysäcke ab. Und es ist einfach genau das Gleiche und das finde ich sehr geil und das ist eigentlich,
Schön.
glaube ich, ich kenne jetzt nicht alle Hersteller, aber was ich denke mal sonst keiner macht.
Ja, also pass auf, weißt du, das gefällt mir, was du sagst. Der nächste Grow, ne, wird mit eurer Erde gemacht.
Das finde ich
schön. Die anderen beiden sind da raus, die sind da jetzt nur noch Wasser. Ja, die sind, wir können am besten die Stadtwerke mal hier einladen.
Nein.
Ja, die Stadtwerke. Ja, Mr. Servus ist noch nicht so weit.
Das ist ein schwieriger Weg dahin. So. Ich möchte aber tatsächlich meinen ersten Zelt-Grow schon wieder mit Erde haben. Aber dann habe ich überlegt, wenn Dünger und alles so zu Ende geht, dann starte ich komplett neu mit Hydro. Ja.
Echt? Oder du steigst von Bio zu Bio-Erde zu Hydro um?
Ja.
Ah, krass.
Was ist denn deine Meinung, Max, dazu?
Darf ich das kurz erklären? So, ich ja. denke mal, es ist tatsächlich im Zelt, glaube ich, ein bisschen einfacher tatsächlich.
Das denke ich auch. Oder, ja, was heißt einfacher? Das ist halt sauberer. So. Ich finde eigentlich, dass jetzt im Zelt in Erde mit einer automatischen Bewässerung eigentlich auch relativ einfach ist. Also ich muss da nicht, also ich bin jetzt draußen, aber das gleiche gilt ja fürs Zelt, wenn du eine automatische Bewässerung dran hast.
Ja, das ist das Coole tatsächlich, ja. Ich muss auch sagen, beim letzten Grow hat die Stofftöpfe drin, Katastrophe finde ich, weil die Luftfeuchtigkeit kriegt man irgendwie gar nicht in den Griff dann. Drum bin ich da auch schon Freund von geschlossenen Töpfen, wie du auch sagst. Aber ja, mit Tröpfchenbewässerung, ich glaube, da muss ich tatsächlich auch für den nächsten Grow dann irgendwie neu investieren. Weil Blumat kennt man ja schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren oder so.
Ja, voll, die gibt's schon ewig. Benutzt es von euch keiner?
Ne, meine Oma hat es wahrscheinlich schon benutzt. Ja.
Frag mal deine Oma, ob
sie was hat. Ich hab's ganz oft gesehen tatsächlich, ja. Ich hab's ganz oft gesehen, dass so, irgendwie habe ich trotzdem zu Gardena gegriffen, so ein Tröpfchenbewässerer tatsächlich.
Nein, ist Quatsch, weil du, jetzt pass auf, sorry, das Nein war nicht unfreundlich gemeint, das Nein war leidenschaftlich.
Nee, alles Gute, Mann, alles
Gute. Weil ich wirklich das System so geil finde. Da gibt's bestimmt auch noch andere Hersteller als Blumenbad. Keine Ahnung, ich nutze halt dieses Produkt, weil du, das ist für mich das einzige Produkt, wo du wirklich die Feuchte im Boden misst. Und anhand der Feuchte im Boden nachdosierst, ja, alles, was zeitgesteuert ist, so wie Gardena oder so, oder von mir aus wettergesteuert, das kann eigentlich nie so geil zuverlässig sein, weil es einfach die Bodenfeuchte nicht mit berücksichtigt. Also, Gardena hat irgendwelche
Neuerungen. Ja, gut, das sei nur, das hat einen guten Griff, aber.
Blumat sagt einfach, ist mein Boden trocken? Jo, ich brauche Wasser. Ist mein Boden feucht? Nein, ich brauche kein Wasser. Natürlich weiß Blumat nicht, ob es morgen Vormittag regnet oder ob sich jetzt die Bewässerung sparen könnte. Ich habe es zum Beispiel so eingestellt, dass ich immer so an der Trockenheitsuntergrenze bin, dass wenn es zum Beispiel mal regnet, dass die Erde dann trotzdem noch Wasser aufnehmen kann und nicht so komplett sofort auswäscht.
No.
Damit, es ist komplett low-tech einfach, du brauchst keinen Strom, du brauchst einfach nur Wasseranschluss oder einen Eimer, wo du Wasser reinmachst. Es ist einfach todeschillig. Ich habe auch meinen kompletten Garten mit Gemüse. Ich habe wahnsinnige Gemüseproduktion bei mir im Garten. Hängt alles am Blumat. Ich liege hier auf einem Liegestuhl jeden Abend, muss gar nichts machen. Es ist wirklich
aber cool.
Das ist halt, Dünger muss man dann aber schon mineralisch, gell?
Nee, ich dünge verschiedentlich. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel einen Versuch gemacht. Oh Gott, das geht jetzt aber sehr ins Detail. Ich weiß nicht, wie viel jetzt über Gemüsebau reden wollt, aber Kurzfassung ist, ich habe im Balkonkasten hatte ich Tomaten drin, also große, meterlang wachsende Tomaten im Balkonkasten. Und in dem einen Balkonkasten hatte ich komplett mineralisch gedüngt mit Dauerdünger, also mit so umhüllten, mit diesem Osmokote, mit diesen Körnern.
Mhm.
Und in einem anderen habe ich komplett organisch gedüngt. Mit einem organischen Langzeitdünger. Und es hat richtig gut funktioniert. Also in dem einen war die Grow Bio All Mix quasi drin mit dem Bio-Langzeitdünger. Und im anderen halt ein mineralischer Langzeitdünger und dann nur Wasser drauf. Weil die Nährstoffe kommen halt nach und nach mit rein. Nur Wasser gegeben, hat wunderbar funktioniert. War ganz fein.
Und wenn wir jetzt das Ganze Indoor machen würden im Zelt, wie machen wir damit den Düngen, ohne jetzt sagen wir Langzeitkörner reinzumachen, sondern wenn man so Flüssigdünger nachdüngt, einfach on top drauf und Blumat regelt dann automatisch, ich brauche kein Wasser mehr, wenn du jetzt, sag ich mal, per Hand nachgießt.
Genau, also das ist was ich jetzt so normalerweise mache, ist, die hängen die ganze Zeit am Blumat und wenn ich sehe, ich habe jetzt zum Beispiel Stickstoffmangel oder ja, sagen wir mal, Stickstoffmangel ist das Einfachste, was vielleicht zu erkennen ist. Dann gehe ich einfach relativ hochkonzentriert mit dem Stickstoffdünger ran, weil ich ja über die Bewässerung nur Wasser gebe die ganze Zeit, keine Nährstoffe zusätzlich. Gib einmal zum Beispiel, ich rechne das dann halt so, ich habe jetzt einen 5-Liter-Topf draußen, weiß, okay, in 5, also ich will pro Liter irgendwie 100 Milligramm Stickstoff haben, dann rechne ich mir aus, okay, da brauche ich 3 Gramm. Und dann entweder löse ich das in Wasser und gieße es dann einfach in den Topf noch oben drauf. Wie schon gesagt, ich nutze die automatische Bewässerung so, dass ich immer an der Trockenheitsgrenze bin, dass das immer noch Wasser aufgenommen werden kann, dünge ich das einfach drauf. Oder ich bin ganz frech und lege einfach meinen Dünger unter den Blumat-Tropfer und lasse den dann so langsam reinwaschen über die Tage.
Ah.
Und das funktioniert beides relativ gut.
Cool. Muss ich mir mal angucken, das ganze System da.
Ja, Blumat. Ja, also ich glaube, ich bleibe bei Erde und hole mir Blumat-Systeme.
Ja, jetzt habe ich dich wieder.
Jawohl, mit Erde.
Das gibt jetzt Sinn für mich, weil ich habe mir halt immer Gedanken gemacht, so, ja, aber ich möchte ja nicht mineralisch düngen, weil ich weiß ja nicht, jede Pflanze hat ja das, braucht ja was anderes so auch, ne? Und drum habe ich mich eigentlich immer dagegen. Naja, es gab, aber wenn du jetzt sagst, okay, dann mische ich eine kleine Menge irgendwie mit Wasser und gib ihm das, was er braucht, ja, dann ist doch das perfekt eigentlich.
Das ist natürlich für die Pflanze ein bisschen schlechter, als wenn du immer das in leichter Dosierung mit Bewässerung mitgibst, weil du erhöhst quasi den EC-Wert schlagartig stark und dann lässt ihn über Zeit wieder fallen. Für die Pflanze nicht optimal, aber das funktioniert trotzdem ziemlich gut.
Mhm.
Ja, na, das überzeugt.
Ja, wow.
Aber mich hat auch noch.
Ich habe eine Provision für Blumat kriegen, ich mache so viel Werbung für die.
Nee, und für eure Erde natürlich, ne? Wir werden jetzt ab sofort nur noch mit Fuchs Grow Erde growen.
So nämlich.
Genauso mit seiner. Und ich schicke dir auf jeden Fall schicke ich dir eine Probe von meiner Erdmischung zu, hör mal.
Ja, das würde mich jetzt schon interessieren, wie du mit deinem grünen Daumen da. Ja, was du da so. Zusammen.
Ja,
siehst du, also
ich habe nur noch was fertig gemischt, hier stehen.
Ja, sehr gut. Ich hatte mal ein Living Soil Beet, was ich betreut habe. Und es war zu einem Zeitpunkt hatte das ungefähr so die 80-fache Düngermenge von dem, was ich jetzt empfehlen würde, nachdem die ganzen Amendments drin waren. Das fand ich dann relativ viel. Ja.
Relativ viel, ja.
Weil ich sag mal so, doppelt so viel ist schon nicht so gut für die Pflanze. Dreimal so viel ist dann schon schlecht und 80 mal so viel hat dann nicht mehr so viel Wachstum ergeben.
Ja. Ja, ich schicke dir auf jeden Fall Erde zu und im Nachhinein, wenn du die Ergebnisse hast, schicke ich dir Fotos von den Pflanzen zu, wie
genau,
die aussehen.
Das ist gut.
Genau. Gut. Wenn wir das machen, wir.
Ich hab da noch zwei Fragen.
Ja, bitte.
Also die erste Frage ist, Max, wir machen ja immer so Hörerfragen und sowas. Wäret ihr dazu bereit, uns ein Gewinnspiel zu sponsern mit einem Sack Erde für die Community?
Ja, da sind wir dabei.
Cool, sehr vielen, vielen Dank. Das freut uns, ja. Die Community mit Sicherheit auch. Da lassen wir uns wahrscheinlich was einfallen, oder Jungs?
Der letzte Zuhörer, der jetzt noch dran ist, hat den Sack Erde gewonnen.
100 Punkte.
Und die zweite Frage, die ich habe, wie ist es mit Hydro? Wie stehst du dazu? Also sagst du, das ist ja wegen dem mineralischen Dünger schwierig oder?
Hydro schmeckt nicht.
Ja, genau, Hashtag Hydro schmeckt nicht.
ich stehe gut zu Hydro. Ich finde Hydrokultur cool. Wir haben so diese Clay Pebbles, diese Blähtonkügelchen da, haben wir auch im Sortiment. Und wir haben auch noch was anderes für Hydro, nämlich Bims. Ich weiß nicht, ob damit schon mal von jemand von euch gegrowt hat.
Ich kenne das.
Habe ich auch.
Ja. Ich hab tatsächlich einen Bonsai gehabt und habe mir da eine Mischung zusammengestellt. Da war Bims drin und ganz viele Gesteine. Also es war quasi reine Gesteinsmischung, keine Erde.
Ja. Ja, genau. Und wir haben auch so einen Bims, Naturbims heißt der, weil das halt eine bisschen bessere Alternative zum Blähton, weil der Blähton halt relativ energieaufwendig hergestellt werden muss und der dann halt nicht so die tolle CO2-Bilanz hat. Und der Bims liegt so halt in der Natur vor und muss nur abgebaut werden, hat aber eine ähnliche poröse Struktur und kann Wasser aufnehmen und abgeben. Und ich habe jetzt persönlich noch keine Grow damit gehabt, aber ich kenne Leute, die damit schon recht erfolgreich waren. Und ist cool, sieht ein bisschen anders aus, ist so beige-farben. Und ja, ist ganz witzig. In welchem Medium machst du den Hydro? Machst du das mit Kokos oder mit Steinwolle oder Clay?
Also ich habe vorgekeimt in Steinwolle und die Steinwolle dann in Blähton eingesetzt.
Ja. Ja, also finde ich cool. Also, weiß nicht, ich mache auch, also jetzt nicht Cannabis, aber andere Pflanzen viel in Hydro. Und genau, das ist halt chillig. So, ich habe da so einen vertikalen Turm, wo so ganz viele Abteile drin sind.
Ach, so ein Hydroturm, ne?
Geil.
Hydroturm.
Geil,
ja. Und da habe ich halt unten meinen Eimer mit der Nährlösung, den fülle ich irgendwie alle 3 Wochen auf. Und da unten ist eine kleine Pumpe drin, die pumpt das 4-mal am Tag diesen Turm rauf und läuft es da runter. Mhm. Wunderbar. Da drin sind Perlite, damit es ein bisschen das Wasser hält. Finde ich chillig, habe ich nichts dagegen. Ich mag alle Anbausysteme, ich mag alle gleich gern. Ich mag alle meine Kinder gleich gern. Also ich finde Hydro cool, ich finde komplett organisch cool, ich finde Kokos cool, ich finde mineralisch auf Erde cool, ich finde also nur in Wasser cool, alles. Ich nehme alles. Ich finde alles irgendwie spannend. Man kann halt überall so ein bisschen rumspielen und speziell.
Es ist aber auch wirklich spannend.
Ja, wirklich.
Also, wie gesagt, ich finde das, was Mr. Moin sich da getraut hat, ich finde das richtig spannend. Und darum war ja der Meinung, so wenn ich da in meinem Zelt das mache, dann hast du, wie Max ja da auch schon gesagt hat, einfach eine saubere Sache.
Ja, sauber
genau, ist wirklich keine, du hast jetzt keine Trauermücken, so eine Sachen alles. Ne? Da kommen wir dem Thema auch, damit entgehst du die Sachen ja auch schon, ne?
Ja, obwohl, genau. wenn du den Blähton zu doll gießt zum Anfang, dann kann es auch sein, dass sich dort Rauermücken mal einnisten, aber das ist.
Ich glaube, so krass wie jetzt irgendwie in der
biodüngten
Erde mit Kompost, so crazy wird es jetzt nicht. Also die können das schon mal weit. Die denken sich halt, oh geil, feucht und Pflanzen, das probiere ich mal aus, aber die werden dann nicht lang glücklich da drin, so ein
Blähton. Nee. Und geschmacklich, in welche Richtung spekulierst du da?
Ja, ich bin jetzt gerade mit organisch am Rumprobieren. Letztes Jahr hatte ich mineralisch in Erde, in der Vergangenheit organisch in Erde. Keine Ahnung, ich finde eigentlich hat noch der Strain einen so viel größeren Einfluss darauf als jetzt das Anbausystem. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht verurteilen. Ich denke, ich so ein bisschen würde ich sagen, vielleicht Erde und schwach mineralisch, also jetzt keine Überdüngung oder schwach organisch gedüngt ist wahrscheinlich das Beste. Weil die Pflanze dann schon so leicht gestresst ist, da wird dann so ein bisschen mehr Inhaltsstoffe ausgebaut, ist meine Theorie, keine Ahnung, ob das stimmt.
Ja, diesen Stress habe ich im letzten Grow meinen Pflanzen gegeben, auch auf Erde, aber mineralisch gedüngt. Ja. Ja. Und dann habe ich sie 2 Wochen gestresst, indem ich also den Zyklus 12-12 ganz normal gefahren habe, aber kein Wasser mehr gegeben habe. Und das, die Terpene, ja, unfassbar geil.
Genau,
also wirklich.
Ja, das ist natürlich auch da ein bisschen Konzentrationseffekt wahrscheinlich, weil du natürlich, wenn du halt Wasser entziehst, dann werden die natürlich intensiver. Aber absolut, ja. Also ich glaube, ein bisschen Stress gerade gegen Ende ist immer gut. In der Wachstumsphase so nett wie möglich sein und dann am Ende ein bisschen gemein werden. Ich glaube, da kriegt man das beste Produkt aus.
Ja. Habe ich ja jetzt auch gemacht gehabt bei meinem letzten Grow. Da habe ich auch gemacht gehabt, weil ich glaube, das hat so ein bisschen den Arsch gerettet. Weil Max, du musst wissen, ich habe bei diesem Grow, ich habe große Pflanzen da drin gehabt, alles aber echt, eine war 1,80 knapp, ist am Ende groß gewesen, also von 1,80 vom Topfboden. Doch, im Zelt waren die, ja. Ich hab großes Zelt.
Ich habe mir gerade so einen Wasser. So ein Zelt hat ja keiner drinstehen, okay. Es gibt solche Leute wirklich, die so ein Zelt haben.
Und das Problem war jetzt gewesen, ich hatte eine reguläre ganz am Anfang drin gehabt und die habe ich zwar schon erkannt als Mann rausgeschmissen auch, aber die Ding muss noch trotzdem bestäubt haben. Warum, wieso, keine Ahnung, auf jeden Fall ein sehr potenter Typ auf jeden Fall. Die sind alle versamt, habe ich aber erst am Ende gesehen. Und dann habe ich sie auf jeden Fall auch jetzt 2 Wochen lang ohne Wasser stehen gelassen. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, weil die haben zwar nicht so einen krassen Geschmack, also Geschmack ist die echt scheiße, also nicht so gut, die Ladies jetzt, sage ich mal, das Ergebnis. Vorne musst du die scheiß Samen da überall mal rauspulen, aber es wirkt noch gut. Ich glaube, das ist durch diese Stresszeichen, hat sich so ein bisschen noch das THC da gestärkt, ne? Anstatt was in den Samen gegangen ist dann.
Ja, cool. Ja, das ist doch geil.
Ja, meine stresse ich jetzt auch gerade.
Ja?
mit Vollstofflicht, 12-12, also wirklich 100%. Eigentlich würde ich es runterdrehen, aber sie fangen schon an, oben Stressanzeichen zu zeigen. Aber sie sind jetzt fertig. Ich spüle jetzt noch eine Woche und dann sind sie fertig. Und deswegen stresse ich sie jetzt nochmal richtig.
Nice, ja. Zum Glück haben die Pflanzen keine Stimmen, sonst würde man sie schreien hören.
Ja, eigentlich ja. Da, wo ich sie 2 Wochen vertrocknet lassen habe, da habe ich sie schreien sehen, wirklich. Also das war schon grausam anzugucken.
Ja, das.
Aber ey, die sind schon fast trocken, wenn du die erntest, oder? Das ist doch krass.
Ey, ja, ja, ich habe noch 3 Tage nachgetrocknet und dann sind die Dinger in die Gläser gegangen.
Ja, das Wahnsinn.
Okay, ich glaube, das probiere ich diesmal auch.
Ja, Max, ey, auf jeden Fall richtig schön, dass du da warst. Hör mal.
Ja, hat mich gefreut. Ja,
also viele geile Fakten gehört und interessant auf jeden Fall mit der Entwicklung, dass du selber praktisch da Hand an der Erde gelegt hast, ist auch sehr cool. Das finde ich auf jeden Fall echt spannend und ich werde auf jeden Fall deine Erde auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ich bin dabei.
Sehr gut. Ich bin auch dabei, versprochen.
Schön.
Ja, dann da habe ich nämlich noch eine Frage am Ende.
Ja.
Da habe ich mir nur was ganz Lockeres am Ende und zwar, du hast ja auch wie gesagt gehabt, ihr kriegt auch viele so Kundenanfragen, solche Sachen. Was sind eure oder was ist dein kuriosestes Kundenfeedback, was du erhalten hast?
Das ist eigentlich fast die gleiche Antwort wie vorhin, weil das Kurioseste ist immer, wenn Kunde sowas übersieht wie einen Stickstoffmangel, der dann sagt, ja, irgendwie Pflanze ist nicht gewachsen, bla bla bla. Das gilt aber jetzt auch nicht mal nur für den Grow-Bereich, sondern auch für den Profi-Gartenbau. Wo ich mir denke, okay, wenn man einen Nährstoffmangel unbedingt wissen und erkennen sollte in jedem Pflanzenstadium, weil es einfach auch unglaublich einfach ist. Die Pflanzen sind klein und hellgrün und wachsen nicht mehr. Wenn man das nicht erkennt und dann versucht, die Schuld irgendwem anders aufzulegen, weil man einfach nicht nachgedüngt hat oder wie auch immer, ich schmunzel dann. Ich will mich jetzt da gar nicht über die Leute erheben. Es hat ja jetzt auch nicht jeder Gartenbau studiert und beschäftigt sich seit bald einem Jahrzehnt mit solchen Themen. Aber es ist halt dann, denke ich mir so, aha, und dann irgendwie, ja, werden da Meinungen von sich gegeben, die einfach dann oft ein bisschen käsig sind. Das finde ich dann schade.
Mhm.
Also schaut euch Bilder von Stickstoffmangel an, schaut euch an, wie das aussieht und düngt. Düngt eure Pflanzen mit Stickstoff, wenn sie Stickstoffmangel haben.
Sehr geil, hör mal.
Ist das das größte Problem tatsächlich, der Stickstoffmangel?
Nee, ist nicht das größte Problem, aber das ist das am einfachsten zu behebende Problem, würde ich sagen.
Ach so, ja.
Also es ist halt so easy, Stickstoffmangel zu erkennen und zu beheben. Also im organischen, im mineralischen Bereich, im Hydro sollte man gar keinen Mangel kriegen. Es ist einfach easy. Es gibt Stickstoff
durch schnell. Ich habe dafür Brennnesseljauche.
Ja, das hat einen relativ niedrigen Stickstoffgehalt, aber wenn du genug reinpackst.
Echt?
Ja, ich glaube, das ist 3% oder so, wenn überhaupt.
Okay.
Aber Brennnesseljauche, die willst du nicht im Zelt haben.
Boah, Alter, nee. Die Abluftvolle kann er nur.
Ich hätte das früher auch mal gemacht, so für Garten und so, die Brennnesseljauche, aber nee. Nee, ich bin in der Zwischenzeit komplett so mineralisch gewechselt und jetzt langsam probiere ich wieder mit Bio, wobei mineralisch halt irgendwie zu einfach ist. Aber mit Brennnesseljauche werde ich trotzdem nicht wieder anfangen. Ich bleibe mal bei den normalen organischen Düngern.
Schön ein bisschen Pferdemist sammeln beim Bauer von nebenan und so.
Ja, da hast du halt dann das Problem, dass du dann irgendwelche Herbizide und so Stuff drin haben kannst. Das ist dann nicht so geil.
Antibiotika.
Ja.
Genau, du pumpst die Pflanze richtig voll immer. Passiert gar nichts mehr mit dir. Kriegst doch Arme dann.
Ja, dann Zelt raus.
Dann kriegt der sogar noch Bart.
Steht's
in der Küche auf dem Bart wachsen nochmal Bart. So,
ja, dann wird mein Bild, ey. Und dann kommt noch so Stängel raus, wächst einfach aus dem Bart raus weiter. Ach Gott, ey. Ja. Wie stehst du denn dazu, mittlerweile, sag mal hier, so KI, ChatGPT und so ist ja auch sehr groß entwickelt, sag ich mal. Und in der Szene, in der Grow-Szene auf jeden Fall, weiß ich, ob du davon mitbekommen hast, wird es mittlerweile auch schon ganz oft genutzt, ja. Da macht man ja halt Fotos von den Pflanzen sich oder also von den Mangel an den Pflanzen, von den Pflanzenblättern. Und ChatGPT erkennt oder versucht auf jeden Fall zu erkennen, was das für ein Mangel ist und auch die Lösung anzubieten. Hast du damit schon mal gearbeitet? Hast du das schon mal ausprobiert? Hast du das schon mal gesehen?
Nee, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja, die haben halt eine riesen Datenbank mit allen möglichen Fotos und Daten und bla bla. Also, dass es erkennt, denke ich mir ja, ob er dann die richtige Lösung anbietet, wäre ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Weil der kann sich ja auch nur aus den bestehenden Grow-Foren und so bedienen. Und der kann im Endeffekt auch nichts anderes sagen, als da drin steht. Und ja, aber vielleicht kann er das bisschen besser sortieren, als wenn man das jetzt alles selber lesen muss. Also von dem her, ja, ich denke mal, das kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, aber ich habe es selbst noch nie gemacht.
Also ich, mein Grow wird von ChatGPT begleitet, tatsächlich. Also Dünger, was Düngerplan anbelangt und sowas. Und weil ich ja Hazy Boost habe und der ist ja auch zum Beispiel für Hydro geeignet. Nun muss ich aber aufpassen, dadurch, dass ich von meiner Düngerrange halt noch leichte organische Stoffe da mit drin habe. Und in Hydro muss man ja eh dann ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Wegen der Ablagerung. Und der dosiert mir das, also der gibt mir das vor, wie ich das dosieren muss, wann ich H2O einsetzen soll und wann nicht. Wann die Enzyme, also puh, das ist schon, du denkst, das hast du vorher gar nicht bedacht. Du schüttest da Wasserstoffperoxid rein, hast aber noch organische, also als Laie jetzt mal gesehen, die schütten da alles mit rein und denken, das passt, dabei zersetzt das H2O ja die ganzen organischen Stoffe.
Ja. Ja, also ich denke, sicherlich, klar kann man da ein paar coole Sachen rausziehen. Was gibst du denen alles als Daten ein? Also sagst du irgendwie, ich mache jetzt einen Hydro-Grow, bin in der so und so vielen Woche, was muss ich tun? Oder irgendwelche EC-Werte oder was haust du da rein?
Naja, genau, also du fängst ja an, also ich habe das von Anfang an gemacht. Ich habe angefangen, habe gesagt, ich mache Hydro-Grow, habe ihnen dann die ganze Zeit gesagt, was, wie viel, die Lampe, das ganze Zelt analysiert. Selbst der erkennt die Lampe, sagt, ja, du hast eine Spider-Pharma, die und die. Und er kennt das und er speichert sich das alles ab. So, und dann gehst du eine Woche später, möchte ich einen Düngerplan haben, dann sagt sie schon, zum Beispiel Vegetationswoche 2. Zack, blablabla, so. Und so geht die Woche mit Woche geht die weiter. Jetzt, wenn ich jetzt morgen schreibe, Vorbereitung für Samstag Wasserwechsel, sagt sie mir sofort, 8. Woche.
Ja.
Und er stellt mir da mein, ja, ohne Witz, und er stellt mir da und geht jetzt auch schon vom EC runter. Also so nach Düngerplan von meinen Expert Nutrients, Werbung an der Stelle, Düngerplan, so wie ich sein müsste.
Ja.
Und mit den Fotos der Pflanze gibt sie mir vor, in welchem EC ich mich halten muss. Also, unfassbar. Geil. Unfassbar, okay, ja.
Ha, das ist echt nice.
Das ist echt wild, ja. Und das läuft wirklich gut. Alter. Ja, das ist richtig krass.
Das ist nicht, ja. So ist krass.
Aber heute habe ich so ein geiles Video. Heute habe ich so ein geiles Video gesehen.
Bei dir?
Nee, also ich nenne sie einfach. Sie, es, keine Ahnung, irgendwie so.
Bei uns ist es Chatty.
Richtig cool, dass es geht. Das hätte ich jetzt
so gedacht.
Oder was heißt
also erschreckend weit ist die Technik.
Heute habe ich ein Video gesehen, da sagt einwand, ja, also wenn ihr mal Rentner seid, seid ihr bei Ärzten, die ChatGPT um ihre Master gefragt haben. So, da ist mir aber auch schon Angst geworden, das ist Tatsache. Ja. So, ne? Das Studium wird alles nur noch über ChatGPT, alle Ärzte über ChatGPT. Gut, ist ein bisschen weiter hergeholt, aber so, Nee, aber ja, wirklich, also, tut euch.
Ganz ehrlich, der hat schon auch Wissenslücken. Also zum Beispiel, was ein ganz großes Problem ist, wenn ich jetzt so Fachsachen aus meinem Bereich, also Substrate, Torfersatzstoffe, Pflanzenernährung suche, ChatGPT, der kann ja auch nur auf die Daten zugreifen, die im, sagen wir mal, frei verfügbaren Internet drinstehen. Und es sind leider ganz oft so Hobbygärtner-Sachen, Hobbygärtner-Foren. Also ich meine jetzt, Tante Emma macht ihre Blümchengarten. Und der erzählt mir teilweise so übelsten Scheiß über meinen Fachbereich, wo ich dann halt beurteilen kann, denkt mir so, ja okay, das ist einfach Käse, was da gerade geschrieben wird. Und das kann natürlich mit anderen Bereichen dann auch passieren, denen man sich nicht auskennt, nur dass man es nicht beurteilen kann, dann denkt, oh ja, alles wunderbar. Er will jetzt nicht sagen, dass es im Grow-Bereich so ist. Ich denke, da ist die Datenlage gut. Aber so das ganze Allheilmittel ist es jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Das ist schon ein bisschen.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich tausche ChatGPT jetzt gegen deine Handynummer.
Ja, ja.
So. Ja, gut, ja. Deine EC-Werte und den ganzen Scheiß kannst du dir selber ausrechnen.
Du brauchst immer. Mr. Moin, morgen brauchst du 2 Gramm Stickstoff dazu und 10 Milligramm Phosphor und das war's.
Das ist das Gute, dass ich mir bei Mineralisch alles einzeln kaufen kann.
Genau, vergiss mal nicht den Stickstoff, du. Sonst komme ich.
Ja, genau, der ist ganz wichtig. Genau. Aber das Problem hast du ja bei Hydro zum Beispiel gar nicht. Da kippst du ja von Anfang an. Also ich habe gleich angefangen mit einem 0,8 oder 1er EC-Wert. Also da gehst du ja gleich volle Instanz.
Ja, ich habe bei meinem Hydro-Turm, den ich habe da, ich mache da immer. Ich bin da ich glaube 1,5 oder so müsste ich irgendwie sein, 1,6. Und ich habe da immer das Gleiche. Mhm. Fährt das ganze Jahr durch und das funktioniert ganz wunderbar. Ich habe da auch wieder einen Profidünger. Der ist dann pro Kilo ein bisschen günstiger. In Klammern, ich habe ihn geschenkt gekriegt. und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut. Also ich mache da gar nicht große Veränderungen, aber da baue ich ja Gemüse an und so, und da will ich ja nur vegetatives Wachstum eigentlich, deswegen muss ich da nicht viel rumbasteln. Aber das funktioniert auch echt gut.
Aber ich habe mein höchster EC-Wert, was schätzt ihr, was im Hydro gewesen ist?
Mit absichtlich oder unabsichtlich? Oder so.
2,7. Eher unabsichtlich. Ja, na, nicht ganz 2,5 war es.
Ja, aber jetzt hast du es zu früh gesagt.
Ja, aber 2,5 okay. Ist
das Maximum, was man noch so geht, wenn man die Pflanzen quälen will. Und dann hätte ich gesagt, wenn es ganz schlimm wäre, hätte ich jetzt 5 gesagt.
Aber das war unabsichtlich. Und und zwar, weiß ich nicht, ob du mir dieses Phänomen erklären kannst. Also ich bin da zu dem Zeitpunkt mit einem 2,2 EC-Wert gefahren, 15 Liter drin. Und natürlich trinkt die Pflanze in der Blüte extrem viel. Also da gehen dann schon mal so in 3 Tagen so 3, 4, 5 Liter weg. Ne? Und dann wird der EC aber höher. Warum ist das so? Weil diese Pflanze, also gibt die Dünger ab oder nimmt sie nur das, was sie braucht und lässt das, was sie nicht braucht? Das ist echt ein verdammtes Phänomen. Das habe ich jetzt in der Blütephase ganz, ganz oft beobachtet.
Ja, gut, das heißt, dass sie mehr, im Verhältnis mehr Wasser aufnimmt als gelöste Nährstoffe. Gibt natürlich auch wieder was ab, weil die muss ja die Nährstoffe teilweise gegen was tauschen. Also da geht es ja um elektrische Ladungen, die sind ja teilweise elektrisch geladen. Um zum Beispiel was negativ geladenes aufzunehmen, muss sie was positiv geladenes abgeben. Das gibt sie dann natürlich in die Nährlösung ab und das würde dann den EC-Wert mit der Zeit hochtreiben, weil das Wasser ist ja quasi trotzdem weg. Das Wasser und die Ursprungsnährstoffe sind weg und die Pflanze tauscht wieder was zurück, um diese Ladung auszugleichen. Und dann steckt eben der EC-Wert.
Okay.
Relativ normal, dass so mit der Zeit dein EC-Wert steigt, wenn du nicht auffüllst.
Und bist du schon schlauer wie ChatGPT? Die hat mir das nämlich nicht so erklärt.
Da sehen wir
ja, wieder.
ChatGPT nicht vertrauen.
Ja, wirklich toll, wirklich. Also ich könnte mich jetzt stundenlang mit dir darüber unterhalten, weil mich sowas so fasziniert und interessiert.
Ja, studier doch Gartenbau, dann lernst du das alles.
Oh, mit 38 nochmal auf der Schulbank? Ich weiß nicht.
Ja, das kann man schon machen. In Erfurt gibt es jetzt einen spezifischen Cannabis-Studiengang.
Oh. Also ein Gartenbau. Ach ja, stimmt, das ist von Ding, wie heißt die Firma? Das habe ich gelesen, bei Indeed, tatsächlich.
Bei Indeed?
Na, oder war das woanders? Ich habe das gelesen. Das ist so eine Firma, ja. Ja, ja, stimmt.
Nee, das ist keine Firma, das ist die Hochschule. Oder die Uni, Hochschule.
Ach so, ist eine Hochschule. Aber da gibt es eine Firma. Na, das ist in Dresden, eine Firma in Dresden, die stellt medizinisches Cannabis her.
Ja. Da gibt es mehrere, aber ich weiß auch nicht, welche die in Dresden ist, ja. Nein, aber du kannst es studieren. Ja. Du kannst quasi Cannabis-Anbau studieren. Aber das ist auch nichts anderes als ein Gartenbaustudium. Also man kann auch
auf Garten. Das ist ja geil.
Genau das Gleiche. Und vielleicht noch mehr.
Wie erkläre ich meiner Frau, dass ich jetzt nach Erfurt ziehen muss?
Ja, wo genau, denn? Also ich habe in Freising in Weinstephan studiert.
Oh, das ist nicht so weit, weil wir kommen auch aus Bayern hier, Mr. Servus und ich.
Bei ihm
Niederbayern, ich bitte.
Ja, Niederbayern.
Also ich habe in Freising studiert.
Oh, cool.
Und wir hatten viele.
Ruhrpott, wir haben nur Kohle.
Nee, warte mal, was wäre deine nächste Uni? Also Hannover, gut, ist jetzt nicht so mega in der Nähe, aber da kannst du es auf jeden Fall auch studieren. Ja, das ist wahrscheinlich trotzdem die nächste Uni, wo du es studieren könntest. Naja, du, mach mal was ihr wollt.
Egal.
Aber ich fand's genau. Gut, ja. Ich fand's cool.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, wirklich.
Und wir hatten auch viele Grower in den ersten Semestern noch drin, also das ist schon auf jeden Fall ein Ding, dass sie sich da reinsetzt, um ein bisschen Infos zu ziehen, aber so richtig spannend wird es eigentlich erst in späteren Semestern, oder weil es da erst wirklich ans Eingemachte geht, so anfangs hast du halt auch so Grundlagen, Mathematik, Physik, Chemie und so Stuff, das tut dann schon weh. Und so richtig EC-Wertsteuerung und der ganze Bums, das kommt dann erst so 5., 6., 7. Semester Richtung Ende. Aber ja.
Thema ist ja schon ein sehr, sehr breites Thema, sag ich mal. Wollte gerade sagen, wenn du davon sprichst, die ganzen einzelnen Stoffe in die Verbindungen, wie wirken die untereinander? Da lernt ihr alles ja da drin, sag ich mal, in diesen Studiengang. Das ist ja wirklich, ist ja nicht nur Düngerkappe aufdrehen, die mineralisch und einfach reinkippen und hoffen, dass alles gut wird. Ne? Das ist ja doch ein bisschen
feiner. Genau, da ist es halt, du lernst halt so alles von Grund auf. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr alles, ich habe bestimmt auch schon viel vergessen, aber ja, wenn man sich für Pflanzenanbau interessiert, finde ich's mega geil, weil du lernst einfach so nice im Detail, wie alles funktioniert. Du kannst danach mit quasi allen Problemen umgehen, also sei es jetzt Pflanzenschutz oder Düngungssachen oder wie auch immer. Bin schon sehr froh, dass ich das steht. Und mich wundert, dass es nicht mehr Leute aus dem Grow-Bereich das anfangen, weil es echt genau das Studium ist, was du brauchst.
Vielleicht kommt es noch tatsächlich, wenn die nächsten Säulen, eigentlich mal, Säule 2 eigentlich kommt.
Vielleicht
geht es dann irgendwann los, tatsächlich, wenn es wirklich alles sehr leichter ist, sag ich mal, reglementierter, also nicht so ne, krass umstritten, wie man jetzt zwischen Bayern es mitgekriegt hat, die, weiß ich nicht, fünf genehmigten Ambo-Lizenzen davon schon wieder 3 zurückgenommen sind und so, ne, wenn das natürlich das Ganze da ein bisschen leichter wird, glaube ich, vielleicht wird es dann das Interesse auch größer nochmal.
Naja, guck mal, gestern war ein Bericht da, nur mal um vom Thema ganz kurz mal abzuschweifen, ist jetzt so, dass durch medizinische Cannabis die 1-Milliarden-Marke fast geknackt wird an Steuereinnahmen. Und wenn das gesehen, ja, und wenn das gesehen wird, natürlich, dass da Geld reinfließt, ne, und wir uns ja eigentlich hier bei uns im Land auf das spezialisieren können, um die Wirtschaft anzukurbeln, ne, ist das eigentlich eine Win-Win-Situation.
Normalerweise, ja, das stimmt wohl.
Ja.
Anstatt Automobilindustrie, Kohleindustrie, haben wir bald Cannabisindustrie in Deutschland einfach.
Ja, richtig.
Also, Cannabis-Standort der Welt, so.
Cannabis-Standort Deutschland, ja, ich wäre dabei.
Ja. Ja, das wäre mal ein Ziel, hör mal. ist ja Made in Germany wieder richtig was wert dann, ey.
Ja,
richtig. Nicht Kali-Weed, was für Kali-Weed, Alter. Hast du genau. Deutsches Weed? Hast du das Kraut-Weed?
Ey, wäre geil. Fände ich schon nice.
Auf jeden Fall.
Ja, aber warum nicht? Da vielleicht einfach dann wieder Made in Germany einfach mit Weed.
Ja. Das wäre schön, hör mal. Make Germany great again.
Make Germany again, Alter.
Ja, genau, again. Wahnsinn. Ja, Max, hör mal, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für dieses nette Gespräch mit dir. Ich würde sagen, was können wir, was können Hörer mit rausnehmen aus diesem schönen Gespräch? Auf jeden Fall vertraue ChatGPT nur die Hälfte zur Hälfte.
Das genau, wenn du voll und ganz Vertrauen haben willst, schreib Max an.
Schreib Max an, genau, ja. Und Stickstoff ist dein Freund und Helfer.
Stickstoff, ja, also im Endeffekt brauchst du natürlich jeden Nährstoff in ausreichender Menge, nur Stickstoff durch aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber ist einfach sehr volatil, also steigt und sinkt relativ schnell im Vergleich zu anderen Nährstoffen. Und geht deswegen schnell in Mangel und das muss man einfach können. Also wenn man sich halbwegs Grower nennen will, dann muss man den Stickstoffmangel erkennen können.
Ja, das stimmt.
Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag, finde ich auch. Ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche auf der Mary Jane, oder?
Genau, wir sehen uns.
Und Zuhörer hören das jetzt erst danach.
Die
hören das irgendwann.
Aber es war bestimmt richtig nice. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Zusatzaufnahmeschnipsel auf der Mary Jane mit Hintergrundlärm und dann sagen wir, wie toll alles war.
Genau, so machen wir das.
Oh ja, so macht es das.
Ich werde jetzt der Laser sein.
Max, es hat mir wirklich, es war mir ein Ohrenschmaus. Ja. Es war echt interessant, da mit dir zum Quatschen und so. Und ja, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann auf irgendeiner Messe.
Ja, bitte, du bist nicht auf der Mary Jane, oder wie?
Nee.
Okay.
Nee, wir sind nicht auf der Mary Jane. Auf der Cultiva sind wir vielleicht im Oktober.
Ja, das sind wir leider
in nicht. Wien. Nicht.
Nein, wir leider nicht. Ja, gut, schade. Aber genau, trotzdem, danke für die vielen Fragen. Ist immer cool, mit Leuten zu reden, die sich für meinen Bereich interessieren. Da habe ich nicht so oft die Chance dazu, mit Leuten so direkt zu reden, die da so interessiert sind. Macht mir auch Spaß, da die eine oder andere Frage zu beantworten.
Super, Hummer. dann.
Ja, wenn wir Erde brauchen, dann sollen wir uns alle bei dir melden.
Genau, wir veröffentlichen einfach deine Telefonnummer jetzt und dann.
Ja, genau.
Dann wirst du zugebombt mit Fragen, das sage ich dir.
24-Stunden-Hotline.
Was da gibt es ausgelastet, aber ich kann dir legen.
Und nur Sprachnachrichten, und keine Texte.
Ja, aber Max, vielleicht machst du zum Abschluss eine Werbung in eigener Sache. Also, wie erreicht man dich, euren Shop und ja.
Ja, genau. Also, das war Maximilian von Fruchs Grow. Genau. Also, unsere Instagram-Seite heißt fruchs.grow. Muss man wahrscheinlich direkt ins Suchfeld eingeben, weil wegen dem Content, den wir posten, wir ein bisschen nicht so sichtbar sind auf Instagram. Ansonsten,
wir kennen es.
Tweet auf dem Profil verlinkt. Genau. Fuchs McGraw, Mary Jane kann ich jetzt keine Werbung machen, weil das erst danach ausgestrahlt wird. Aber genau, da kann man einfach schreiben und wir versuchen dann die Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aber man möge etwas Nachsicht haben, wenn es vielleicht nicht innerhalb von wenigen Stunden sind, weil der Felix und ich, die den Instagram-Account machen, hauptsächlich der Felix eigentlich, wir haben ja auch noch anderen Teil zu unseren Jobs als jetzt Fuchs Grow. Aber genau, wir versuchen immer so schnell wie möglich zu antworten und es ist uns eine regelrechte Freude, wenn ihr uns schreibt.
Sehr schön. Und dann abschließend noch eine Frage von mir. Bong Joint oder Vaporizer?
Vaporizer.
Alles klar, super.
Word.
So gut, Max. Vielen Dank. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne und einen schönen Abend euch noch. Ciao.
Gleichfalls.
Ciao.
Servus.